Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Jetzt geht es weiter mit Andreas Fröhlich und Stan Nadolnys Netzkarte. Gute Fahrt.
Von Starnberg aus rief ich Judith in plötzlichem Entschluss an, mitten am Tage. Das Gespräch war hastig und etwas zu witzig. Zweimal gebrauchte ich die Formel nur ganz kurz und behauptete, ich sei schrecklich in Eile, weil im Aufbruch. Von der Familie fragte nach Judith niemand. Mein Bruder wollte anderes wissen. »Und was bist du jetzt gerade wieder?« Er leitet alle Fragen mit »und« ein. »Ich habe eine eigene Droschke«, antwortete ich. »Sag das Mutter nicht. Sag lieber ein Pferd.« »Es ist aber kein Pferd. Es ist die Funktaxe 4350.« »Du bist vielleicht ein Vogel«, sagte mein Bruder belustigt. »Sehr ingeniös ist das ja nicht.« Mein Vater pflegte darauf hinzuweisen, dass Ingenieur von Genie käme. »Diese ganzen Aufträge«, erklärte er mir in der Fabrik, »alles, was du hier siehst, geht nach Übersee. Du sagst Kapital, ich sage Köpfchen, Patente, gewusst wie, Ingenieur.« Das Wort Übersee fiel oft. Er riet mir dringend, Auslandserfahrungen zu sammeln. Irgendwann erwiderte ich wegwerfend, »von Bayern nach Übersee? Das gehe ich doch zu Fuß«, und überließ ihn seiner Verblüffung. Übersee, Dorf an der Tiroler Ache zwischen Prien und Traunstein. Bayern, Weiler mit 6 oder 7 Höfen, keine 5 Kilometer von Übersee entfernt am Rand der Voralpen. Ein Messtischblatt bedeutete mir zeitweise mehr als 3 frische Illustrierte. Ich lag stundenlang auf dem Bauch und studierte Oberbayern aus der schwindelnden Höhe von einer Handbreite. Dabei fand ich 20-mal Wimpersing, 13-mal Essbaum, 10-mal Windschnur, mindestens ebenso oft Leitstube und 1-mal Bayern, 1-mal Übersee. Endlich kommt der Bus. Adieu, Wimpersing und Hjörgelbauer. Der Busfahrer schaut auf meine Netzkarte und fragt entgeistert, »Ja, zahlen Sie jetzt da gar nichts?« »Nix«, sage ich. »Kein Pfennig.« Er schüttelt noch während der Fahrt so den Kopf, dass ich fürchte, es könne sich dem Fahrzeug mitteilen. In Freilassing im Café. Ich unterhalte mich mit einem älteren Komponisten, einem Berliner mit Schnauze und Weisheit zugleich. Er komponiert und dirigiert seit 40 Jahren und immer in Bayern. Gern macht er runde, erstaunte Augen, auch wenn er längst weiß, wo es lang geht. Und hier ist, worüber er klagt. Über die Verteuerung des Notenpapiers und darüber, dass die Könner aussterben. Damit sind wir bei der Schule. Dort gäbe es keine Musikstunden mehr, sondern gewaltige Dinge wie Musikleistungskurse. Da säßen oft Schüler drin, die könnten kaum eine Note lesen, erreichten aber durch dusselig Quatschen eine 3 im Zeugnis. So sind die Zeiten. Angst habe er nicht. Es nütze nichts, Kohl anzubauen aus lauter Lebens- und Katastrophenfurcht. Mit Angst setze man nur sich und anderen zu. Helfen könne man damit niemandem. Aber für all das sei er vielleicht zu alt oder alt genug. Er fragt nach meinem Alter. Als ich es nenne, wird er versonnen. Bis 1960 habe es, sagt er, noch eine ältere Welt gegeben. Nun ja, toll sei sie auch nicht gewesen. So, jetzt besuche ich Freunde. Jetzt lasse ich mich energisch auf Menschen ein. Ab heute geht es aufwärts. Ich werde mein Ohr öffnen und lernen. Das ist ja nicht utopisch. Das können andere auch. In Starnberg habe ich meinen elektrischen Rasierer vergessen. Gut, mir auch recht, ich rasiere mich in Zukunft nass. Wenn ich schon einen neuen Anfang mache, dann gleich mehrere. Und das Schreiben lasse ich sein. Schluss mit dem Notieren. Jetzt nur noch sprechen, anfassen, Pläne machen. Auf dieser Reise passiert vielleicht noch etwas Wichtiges, wenn ich das Meinige dazu tue.
9. Der deutsche Michel in Seelze und 5 Gespräche. 10 Tage lang schrieb ich nichts auf. Jetzt bin ich in Seelze. Es liegt in der Nähe von Hannover. Bei meiner Ankunft stürmte und regnete es. Das Bahnhofshotel hatte geschlossen. Das ist kein rechter Ort, dachte ich.
Doch unverhofft saß ich im alten Krug vor einem Glas Tee mit Rum. Draußen wird es immer garstiger. Drinnen der Wirt und ich. Ich frage ihn, ob es hier ein Kino gäbe.
Gab es mal, antwortet er gläsertrocknend. Das war meins.
Vor 18 Jahren hat er aufgehört. Wo die Projektoren hingekommen seien?
Verschrottet.
Er habe noch 80 Mark zuzahlen müssen. Nur die optische Entzerrung, die habe er gerettet.
Wenn Sie beim Film waren, dann wissen Sie ja. Anamorphote, die aschblonde Tochter des Waldbauern, sagt er augenzwinkernd.
Ich nicke wissend, verstehe aber kein Wort. Dafür kann ich jederzeit erklären, was ein geblimmter Zoom ist. Die Bedienerin ist sehr interessant. Sie sieht aus wie eine Indianerin und wiegt die Hüften. Seit der letzten Eintragung in Freilassing bin ich etwa 4000 Kilometer gereist. Die Netzkarte dehnt die Zeit. 10 Tage sind wie 30. Meine Normalisierung macht Fortschritte. Zwar schüttelte der Kummer noch weiter an mir, aber das erwartete ich nicht anders. In Frankfurt packte er mich besonders, als ich waschen ging. Es fing damit an, dass ich keine Markstücke hatte. An der Kasse einer Piepshow konnte ich den Zehner wechseln, wurde aber sofort gröblich beschimpft, weil ich es ablehnte, den Weg zu den Kucklochautomaten anzutreten. Im Waschsalon, wo ich Frauen anzutreffen hoffte, war kein Mensch. Vor lauter Einsamkeit passte ich nicht richtig auf und mischte die blauen Socken mit den weißen Hemden. Als ich ahnte, was ich angerichtet hatte, ärgerte ich mich und gab sofort Judith die Schuld daran. Darüber wieder ärgerte ich mich anschließend und versank, den Fortgang des Waschprogramms verfolgend, in Trübsal. Eine besondere Stimmung hatte ich in Augsburg. Dort ging ich in den alten Film Der Arzt von Stalingrad. Ich fragte mich, warum in den 50er Jahren die Bösewichter so viel lachten und die Guten keine Miene verzogen. Vielleicht schlechtere Zähne? Ich wollte dann ein Bier darauf trinken, dass die 50er Jahre vorbei waren, aber Augsburg war schon schlafen gegangen. Nur noch der Hotelportier, der auf mich wartete, hielt sich aufrecht. Ich ließ mir den Nachtschlüssel geben, wanderte stundenlang durch die dunkelsten Gegenden der Stadt und versuchte, meinen Kummer zu einer großen, imponierenden Figur von Trauer und Weisheit zu ordnen. Am Schluss war ich von mir ganz begeistert und legte mich schlafen. Schlimmer erging es mir am Bodensee, einem äußerst melancholischen Gewässer. Uralt und schwer krank fühlte ich mich zwischen Lindau und dem Basler Badischen Bahnhof. Ich fühlte die Gewissheit, dass ich Krebs hätte, wusste bloß noch nicht wo. Als ich ganz sicher war, ergab ich mich dem Abschiedsschmerz, rappelte mich aber noch einmal hoch und spielte mit dem Gedanken, vor meinem Ableben als Einhandsegler den Atlantik zu überqueren. Dieser Plan verflüchtigte sich, denn ich sah ein Zugunglück voraus. Für den Fall, dass beides auf sich warten lassen und der Tod mich erst noch auf die Folter spannen würde, beschloss ich zu verschellen. Mir war aber dabei, als gäbe es dieses Wort gar nicht. Verschollen gab es. Aber über die Präsensform hatte ich Zweifel. Bei Klein-Kems, die Sonne ging hinter den Vogesen unter, wiederholte ich einige Male, ich verschelle, du verschellst, er verschellt. Doch der Zweifel blieb. In Freiburg verpasste ich dann den Zug nach Titisee, weil ich in Basel die Uhr nach der Schweizer Zeit gestellt hatte. Also fuhr ich die Nacht durch bis Altenhundem im Sauerland und besuchte dort einen Diplomaten, aber davon später. Und dann der Herbst. Unausstehlich, wenn man selber herbstelt. Alte Bunker erspähte ich, bröckelnde Mauern, erste gelbe Blätter, Morgennebel, Abendrauch. In früheren Jahren war bei mir das erste Anzeichen von Herbst immer eine Nachdenklichkeit, ein frommes Gefühl, eine Bereitschaft zu dienendem Fleiß. Natürlich eine Spätfolge aus der Schulzeit. Im Herbst wurden neue, glatte, saubere Hefte angefangen. Die erste Seite immer in Schönschrift. Damit an die Arbeit. Ich besuchte Sabine in Münster, Christoph P. in Baden-Baden, Dr. T. in Altenhundem, Dorothee in Marburg, den Lehrer V. in Göttingen. Das aufzuschreiben soll die Arbeit von Seelze sein. Ich fange mit Münster an. Diesmal war Sabine da. Sie war braun, denn sie kam aus Tunesien. Sabine. Ich erkenne die Mäntel von Eisenbahnfahrern immer am abgerissenen Aufhänger, sagte sie, als sie meinen Trenchcoat weghing.
Sie wohnt in Münster, ist aber eine typische Münchnerin, aufgewachsen in Michelstadt. »Kein Mensch fährt in den Odenwald«, klagte sie. 1967 war sie mit mir nach Berlin gezogen, hatte als Sekretärin in einer Papiergroßhandelsfirma gearbeitet. Dann holte sie das Abitur nach, jetzt studiert sie Medizin. Nachdem ich sie verlassen hatte, lebte sie mit einem anderen 2 Jahre. Sie ist langsam. Kein Mensch hält ihre Langsamkeit aus. Sie reagiert auf keine Finte. Sie ist durch nichts irritierbar. »Ich finde es gar nicht so übel allein«, sagte sie. »Ich komme zurecht.«
Woran hält sie sich? Warum hat sie sich nicht umgebracht? Sollte man mehr langsam sein, um zu bestehen? Stur ist sie nicht, glänzend ist sie nicht. Sie ist einfach von Dauer und bringt alles zu Ende.
1967 wurde sie von den heiseren Stimmen aus den Megafonen übertönt, und dafür hasse ich solche Stimmen jetzt gründlich. Sie erinnerte mich während des Gespräches im Spaß an meine damaligen Schlafgewohnheiten. Ganz allein, nur keine Berührung. Einmal hätte ich mich nachts losgestrampelt und voll Zorn geflüstert: »Lass mich in Ruhe, ich spreche zu den Arbeitern.« Morgens hätten wir darüber immerhin gelacht. In der Oberlippe hat Sabine eine gerade, senkrechte Furche. Das lässt sie klug und gewissenhaft aussehen. Sabine war damals wie der Spitz in Max und Moritz, der den Hühnerdiebstahl beobachtet, ungehört Alarm schlägt und später auch noch die Prügel bekommt. Sie wollte damals nicht so schnell von dem abrücken, was sie bisher für wahr gehalten hatte. Sie nahm sich Zeit. Das allererste, was Größenwahn niemandem gestatten will. Irgendwo hat und hatte sie immer einen Halt. Sie lebt mit einer Botschaft und verkündet sie mit jedem Satz. Ich begreife sie nur nicht. Sie liebte mich mit Hingabe, 1967, bis ich von einem Tag auf den anderen fand, das sei alles repressiv. Sie nannte mich Liebster und ich sie Liebste, wenn ich ein schlechtes Gewissen hatte. Im Bett pflegte sie mir ins Ohr zu zischeln, ganz zart Grüß Gott sagen. Dann wurden wir befangen und sorgenvoll. Mit der Sprache fing es an. Ich hätte ihr, behauptete ich, schon lange misstraut. Die neue Sprache war keine, in der man sich lieben konnte. Und der Zauber des Wortes Arbeiterklasse dauerte nur kurz. Eine Art Wunderkerze. Die Berliner Zeit. In Münster sprachen wir ausführlich darüber. Sie wollte wissen, ob sich in Berlin noch immer alle duzten. Über Schule und Examen fragte sie mich nichts. Sie sagte irgendetwas Tröstendes. Ich weiß es nicht mehr. Meine wütende Kritik an der APO-Zeit teilte sie nicht. Mit der ruhigen Strenge ihrer Oberlippe sagte sie, alles sei eine Frage der Dauer, insbesondere wenn man sich für Unterdrückte einsetzte. Davon, wie lange man es tue, hänge alles ab. Die Dauer sei das Überzeugende, nicht dieses oder jenes Argument. Und die Wunderkerzen, das seien damals eher die Leute selbst gewesen. Der Regen hat aufgehört. Ich mache einen Spaziergang durch Silze. Ich erreiche eine interessante, etwa 4 Meter hohe Pyramide. Da fängt es wieder an, ich flüchte zurück zum Krug. Unterwegs ein Schaukasten mit alten Fotos, darüber ein willkommenes Vordach. In Seelze gab es früher eine Kautschuk- und Gutta-Percha-Kompanie mit ehrfurchtsgebietendem Fabrikgebäude. Die Steinpyramide heißt Abendrots Turm. Was sie bedeutet, muss ich noch herauskriegen. Ferner Fotos von Fußballmannschaften zwischen den Kriegen. Ältere, hagere Männer, der Tormann trägt eine Schiebermütze. Seelze liegt an der Leine. Hinter den Häusern fließt sie durch die Wiesen. Über die Vergangenheit konnten Sabine und ich uns gut verständigen. Auch über unsere eigene. Wir haben nicht mehr das Gefühl, da oder dort habe es bei uns nicht gereicht. Wir brauchen überhaupt keine Gründe mehr. Und was ist Liebe? Vielleicht kriegt man es heraus, wenn sie vorbei ist. Ich sagte, Liebe sei immer auch die Zuversicht, dass es noch mehr solche Menschen gäbe. Du sprichst aus deiner Situation heraus, sagte Sabine. Ich bin sicher, Sabine weiß alles, was ich brauche, aber ich kriege es nicht zu fassen. Im Übrigen ist mir klar, dass auch ich ihr ein Rätsel aufgab. Sie fragte sich die ganze Zeit, warum ich sie wohl aufgesucht hätte. Mit den möglichen Antworten setzte sie sich insgeheim auseinander. Wir tranken Wein und wurden lustig. Wieso Hotel? Natürlich könne ich bei ihr übernachten, falls ich mich nicht genierte. Es war spät geworden.
Wann fährt denn morgen dein Zug?
Fragte sie. Egal. Der nach Norddeich geht um 7.30 Uhr.
Willst du vorher lieber schon den Wecker stellen?
Vorher? Was meinst du damit? Du willst doch nicht nur den Wecker stellen. Ich verneinte.
Sie kam aus Tunesien, ganz braun und fidel.
Ich vergaß den Wecker und sagte zart, grüß Gott. Beim Frühstück litt die Unterhaltung, weil die Waschmaschine ratterte und schüttelte. Ich fragte Sabine, ob sie mit auf die Reise kommen wolle. Nein, denn sie würde mich in Schwierigkeiten bringen. Sie pflegte die Notbremse zu ziehen, wenn sie eine Wiese mit Margeriten sehe. Im Zug zwischen Münster und Baden-Baden saß ein fast noch brauneres Mädchen. Sie erklärte ihrer Freundin, wo die Balearen liegen. Auf der gebogenen Oberfläche ihres nackten Schenkels, sie trug Shorts, zeichnete sie mit dem Finger die Konturen.
Wenn hier Mallorca liegt, dann ist das Menorca.
Lauter Kreise malte sie sich unsichtbar auf die Haut. Ihr Knie gab die Nordrichtung an.
Und genau dort, da waren wir.
Ich begann sie anzublicken und meine Suggestivwirkung in Schwung zu bringen. Wobei ich immerzu dachte, nur keine Entgleisung jetzt. Meine Blicke sind, glaube ich, eine Art Drohung und zugleich der Test, ob die Adressatin diese Drohung genießt. Wenn sie das Verrücktspiel langweilig findet, habe ich eine Niete gezogen. So auch hier. Die Entgleisung blieb aus. Die beiden liebten sich. Ich wandte meine Aufmerksamkeit wieder der Entgleisung zu, die ich wirklich erwartete. Der Zugkatastrophe. Hier und da glaubte ich genau zu wissen, auf welcher Strecke die Sabotage erfolgen würde. Ich studierte auch das Gesicht jedes Bahnbeamten, ob er vielleicht nach menschlichem Versagen aussehe. Hinter Mannheim gab es wirklich eine ruckartige Bremsung auf offener Strecke, aber keinen Zusammenstoß. Wir standen nur 6 Minuten. Wann wird es mir auf dieser Reise gelingen, erotisches Neuland zu betreten? Wirklich weiße Flecken auf der Landkarte. Die Anzeichen sind nicht günstig. Als ich in Böblingen einer jugendlichen Wandersfrau den Rucksack in den Gepäckständer hieven wollte, beschied sie mich zweisprachig: "Das kann ich allein. It's no problem." Ich behindere nur die Emanzipation des Weibes. Da es gerade nicht regnet, es scheint sogar die Abendsonne, verlasse ich noch einmal den Krug. Die exotische Bedienerin wird mir immer geheimnisvoller, denn sie spricht mit einem anderen Gast weit besser Englisch als Deutsch mit mir. Im Schaufenster der Apotheke steht das Modell einer Dampflokomotive als Reklame, ohne nähere Begründung, dennoch überzeugend. Die Fahrschule um die Ecke wirbt mit dem üblichen Modell eines Vorkriegs-Opels, aufgeschnitten, damit man die Schaltung oder Kupplung begreifen lernt. Obendrauf aber steht eine Blumenschale, weit größer als das Auto, mit üppigen Gewächsen. Zurück zum Krug. Christoph P. Christoph ist Kameramann und sehr erfolgreich. Über den Preis seines Hauses hoch über Baden-Baden meinte er nur: "Die müssen die Wände mit Gold ausgegossen haben." Bei abendlichen Unterhaltungen ist er meist müde und vertraut auf die Sprachgewalt seiner Frau. Er wirft nur ab und zu etwas ein, was wirklich fehlt. Christoph raucht Pfeife und fühlt sich manchmal als Indianer. Im Keller hat er einen Vielzweckraum und im ersten Stock ein großes Panoramafenster, welches der Architekt für die Aussicht über die ganze Stadt vorgesehen hat. Gerade dort hat man aber, sagt Christoph, bald darauf ein etwas umstrittenes hohes Gebäude hingebaut. Von der Arbeit her kenne ich Christoph als ideenreich, unwirsch und unerbittlich. Unser Film drehte sich um einen bundesdeutschen Gesangsstar. Der hatte kritisiert, man beleuchte ihn zu schwach. Schließlich kämen ja die Leute seinetwegen ins Kino.
"Gut", antwortete Christoph lakonisch, "ich knall dir einen Brühe drauf, dann läufst du herum wie Jesus."
Er tat natürlich nichts dergleichen. Leute wie Christoph nehmen Schauspieler nicht ernst.
Beim Film, pflegt er zu sagen, gibt es Jäger, Sammler, Verhandler, Leute, die ackern und sonstige.
Kameraleute ackern und jagen abwechselnd. Vom Set kommen sie nie weg. Wenn der Kameramann kurz hinaus muss, stehen alle Räder still. Keine Lampe kann ohne ihn hin oder her gerückt werden. Aus der APO-Zeit erinnert er sich an ein Gefühl der Zusammengehörigkeit.
Plötzlich hätte man überall Leute gehabt, überall schlafen oder reden können. Jetzt ist er in einen Reitclub eingetreten. Mir fiel ein, dass mir 1968 jemand gesagt hat, er könne das Wort Gestüt nur mit gemischten Gefühlen hören. Es erinnere ihn so an, tja, an die bürgerliche Familie. Damals hätten einige verrückt gespielt. Wirklich gespielt, meinte Christoph, im Sinne einer Inszenierung. Er selbst hätte glücklicherweise irgendwann eine Kamera in die Hand genommen, daher sei er jetzt der absolute Macher. Sonst würde er vielleicht mit einer Kanone herumlaufen. Ich hatte Zweifel. Bist du mit dir im Reinen? Sich selber reinhalten wie einen Spiegel, sagte er, das könne man nicht. Damit mache man nur sich und andere aggressiv. Wenn ich Rechtsanwalt, Professor oder Richter wäre, dann könnte ich jeden Pup im Dienst der Menschheit lassen. Ich bin aber Macher. Mein Name steht für Perfektion. Die lasse ich mir bezahlen. Und ich diene nur mir selber und meinem Spaß, der wieder etwas mit Perfektion zu tun hat. Ich halte das wenigstens für ehrlich. Darin konnte ich ihm nicht widersprechen. Christoph ist hochbegabt. Er hat einige Examina mühelos absolviert und löst jede Woche das Kreuzworträtsel in der Zeit. Er sagte, seit er gewusst hätte, dass er über 40 werden würde, sei eine Veränderung in ihm vorgegangen. Früher hätte er die Minuten genossen, wenn sie besonders viel gekostet hätten. Heute sei ihm behaglicher in denen, die etwas einbrächten. Seinen Beitrag zur Kultur schätze er jetzt eben anders ein. Als Junge hätte er sich bei Klavierkonzerten mit dem Pianisten identifiziert. Als 25-Jähriger mit Beethoven und seit geraumer Zeit vergleiche er sich mit dem Klavier. Das sei kein schlechter Platz. Der wichtigste Widerstand gegen stumpfsinnige Geldgesichtspunkte schare sich immer um das Instrument und seine Möglichkeiten. Er brauche bloß müde in die Runde zu blicken und zum Produktionsleiter zu sagen, hier brauchen wir den großen Jibarm, den Skylift und mindestens 100 Komparsen, damit sich was rührt. Sonst habt ihr euer Geld für dieses Motiv weggeschmissen. Wir haben nichts davon. Der Kameramann spreche oft das Machtwort, das dem Regisseur helfe, denn der habe nur seinen Kopf, aber keine Kamera. Es war 2 Uhr oder später. Wir tranken die dritte Flasche Württemberger und kamen auf immer Grundsätzlicheres. Wenn du findest, der Regisseur sollte diesen Film machen, dann verlange von ihm nicht Gerechtigkeit oder Milde oder Vernunft, sondern unterdrücke die Widerstände. Als Aufnahmeleiter darfst du nicht der Büttel der Produktion sein, sondern musst dem Regisseur gegen Idioten und faule Hunde helfen. Ich will aber kein Sklave sein, auch nicht für eine gute Sache, sagte ich. Er seufzte. Du bist eben doch noch kein Profi. Deshalb fahre ich jetzt ja auch Droschke, erwiderte ich. Und dann formulierte ich Einwände gegen Film schlechthin, von heiligem Zorn bewegt und darüber selbst verblüfft. Ich sprach von der Besetzung des Kopfes durch Filmbilder, von der Vermarktung der Fantasie, ich erfand eine Menge neuer Wörter. Du sprichst meine Texte von vor 10 Jahren, sagte Christoph mit kleinen Augen. Ich stocherte im Kamin, um die Glut noch einmal zu entfachen, und setzte meine Rede fort. Ich sprach von der Ausplünderung der inneren Bilder durch die äußeren und von der Täuschung, die jeder Film von vornherein sei. Jeder. Die Leute glaubten doch, sie lernten durch Film die Welt kennen. Das Kaminfeuer kam wieder in Gang. »Ein kleines grünes Männchen«, sagte Christoph. »Genau«, bestätigte ich. »Eine Chimäre, ein gar nichts. Im Grunde erfahren die Leute nichts aus Film, leben aber trotzdem danach.« Er widersprach nicht. Das Feuer brannte jetzt ordentlich. »Durch Film«, sagte ich, »werden sie zu kleinen grünen Männchen reduziert.« Keine Antwort. Ich hörte auf zu stochern und wandte mich um. Er schreckte hoch. »Du sprichst meine Texte«, murmelte er. »Was meinst du denn eben mit dem grünen Männchen?«, fragte ich. »Grünes Männchen? Kann mich nicht erinnern.« »Das sagtest du aber.« »Grünes Männchen? Wann soll ich das gesagt haben?« Nach einem kurzen Wortwechsel darüber, ob er es gesagt habe oder nicht, sahen wir unsere Schlafenszeit gekommen. Mit den einen kann man reden, mit den anderen arbeiten. Mit Christoph zu arbeiten ist eine Freude. Alles, was er kann und hat, geht in die Arbeit. Kühnheit, Radikalismus und Profiweisheit.
Zuhören darf man ihm nicht. Ebenso wenig wie mir. Christoph beim Frühstück. Die Höllentalbahn im Schwarzwald hat er noch als Dampfbahn mit zwei Lokomotiven erlebt. Einer vorn und einer hinten. Den Kindern habe man damals erklärt, die vordere rufe, ich schaff es nicht den Berg hinuff, ich schaff es nicht den Berg hinuff. Worauf die hintere im Takt zurückschnaube, halt Gosch, du Aff, ich helf dir doch. Die Kellnerin im Krug zu Seelze, jetzt ist es heraus, ist Indianerin. Sie ist eine Cherokee aus Neumexiko. Ausgerechnet von ihr erfahre ich, dass in Seelze der deutsche Michel, Mickel, sagt sie, gestorben sei. Ich lausche bestürzt. Wann? Frage ich. Sie zeigt mir im Nebenzimmer einen Schaukasten, in dem Überbleibsel an die Zeit des deutschen Michel erinnern, von dem ich nie gewusst habe, dass es ihn gegeben und dass er sich Seelze ausgesucht hat, um zu sterben. Er war Cavalry, erklärt die Indianerin und macht Reitbewegungen. Der Wirt bestätigt. Michel Elias von Obentraut, genannt der deutsche Michel, Reiteroberst im Dreißigjährigen Krieg. Die Steinpyramide, Abendrots Turm, sei sein Denkmal. Hier im Krug habe er auf den Tod gelegen. Tilly habe ihn hier besucht. Er sei der wirkliche deutsche Michel. Den mit der Zipfelmütze habe es nie gegeben. Gerade an den habe ich mich aber bisher gehalten. Irgendwie beunruhigend ist das schon. Dr. T. Bei ihm traf ich mit blau geflecktem Hemd ein. In alten Hunden im Sauerland etwas Seltenes. Zuvor hatte ich ihn angerufen. Ich hörte seine Stimme, aber er nicht die meine. Der Apparat war kaputt. Ungezogenheit, sagte er tadelnd mit leiser Stimme und legte auf. Aber beim nächsten Mal kam das Gespräch zustande und ich sagte mich an. Er ist 90 Jahre alt, Diplomat AD und ein leidenschaftlicher Mensch. Er liest immer noch 3 Zeitungen pro Tag, mit dem Vergrößerungsglas. Er lacht selten, merkt sich aber komische Sachen. Etwa, dass der Pressesprecher des Verteidigungsministers neulich einen Verdienstorden als Gebamsel bezeichnet habe. Die Verdienten hätten sich dagegen in einer Weise verwahrt, gegen die sich wieder die Unverdienten verwahrten. Ein großes Verwahrsel. Er geht gern spazieren und analysiert dabei die deutsche Außenpolitik. Mein System des unsystematischen Reisens brachte ihn zu der Frage, was eine Entscheidung eigentlich sei. Ich weiß nicht mehr, was er sagte, aber der Zufall ist jedenfalls keiner. Er ist noch gut zu Fuß, wir gingen auf einen respektablen Hügel hinauf. Der Herbst ist eine Zeit für Gedankengänge und Gartenwege. Auf der Spitze des Hügels sah Dr. T. aufmerksam in mein Gesicht und erkannte darin meinen Vater. Man findet das viel bei alten Leuten. Sie schauen dich an und meinen die Generation vor dir. Plötzlich ist man der Sohn seines Großvaters. Wir gingen wieder zu Tal. Als ich sagte, bis 1960 habe es noch die ältere Welt gegeben, blieb er stehen und blickte mich belustigt an. Bis 1914. Kein Jahr länger. Zu Dr. T. fallen mir Wörter ein wie fein, artig, unterhaltsam. Glatt ist er nicht. Er stürzt sich begeistert auf jede mögliche Meinungsverschiedenheit. Seine einzige Leidenschaft sind nicht Pferde, nicht Sprachen, nicht die Natur, sondern der Patriotismus. Da ich davon nicht viel besitze, wollte ich mehr darüber wissen. »Die Leidenschaft, meinem Land zu dienen, erfasste mich«, erzählt er über einen schwierigen Auftrag. »Ich ging zum Reichskanzler und nahm den Posten an.« Es sei wie eine Glut gewesen, die ihn immun gemacht und seine Kräfte verdoppelt habe. Nicht mehr um ihn selbst sei es gegangen, sondern um das Vaterland. »Ich kenne dieses Gefühl ein bisschen«, sagte ich vorlaut. »Vom Film her.« »Ja, Sie kennen es nur noch aus Filmen«, sagte er, barg das Gesicht und weinte. Wie sollte ich das Missverständnis aufklären? Ich merkte dann, dass es vielleicht gar keines war. Mit weinen konnte ich auch nicht. Ratlos saß ich ihm gegenüber. Später fragte ich, welche Grenzen der Beamtenstand auferlege. Man könne doch als Diplomat nie, wie man wolle. Einer, der ständig seinen eigenen Weg geht, ist ein Ärgernis. Den Satz schrieb ich mir auf. Und deshalb musste ich auch den anderen notieren.
Sich seinen Mut immer für den klügsten Moment aufheben, heißt feige sein.
Der Letztere hätte Dorothee gefallen, der Erste eher Christoph. Dr. T. hat nach beiden Sätzen drei Viertel des Jahrhunderts gelebt und ist immer derselbe gewesen. Man weiß es von ihm. Er las mir noch aus dem Aufsatz eines Verwaltungschefs von Lennestadt vor. Alten Hundem ist, zusammen mit 50 anderen Orten, zu einer neuen Stadt, Lennestadt, zusammengefasst worden. Vom Abbruch funktionsuntüchtiger Altbauten ist die Rede und von funktionsgerechter Stadtkernbildung. Ich merkte mir, die Identität der einzelnen Orte pflegen und erhalten und dabei die Integration der Stadt fördern. Wir haben uns der Herausforderung gestellt. Die Wörter Funktion und Herausforderung betonte Dr. T. besonders. In seinem 90-jährigen Gesicht leuchtete Verschmitztheit auf, wie vorhin beim Gebamsel.
»Wie leben Sie in Berlin?« fragte er zum Abschied.
»Wir haben uns gerade getrennt.« Der alte Diplomat legte seine Hand auf die meine und sagte,
»Ich weiß, was zanken heißt. Leben Sie wohl.«
Dorothee. Bei ihr kam ich todmüde an, am hellen Vormittag nach maßloser Nachtfahrt. Spätabends hatte ich von Bonn aus versucht, Judith anzurufen. Besetzt, danach niemand mehr zu Hause. Träge hangelte ich mich von einem Zug zum anderen durch die Nacht. In Mainz hockte ich früh um 4 im Warteraum, wo eine angetrunkene, schlimme alte Frau einem zarten Inder mit lauter Stimme erklärte, das deutsche Volk wolle jetzt nichts mehr geben. Das Geld ginge ja nur immer für die heiligen Kühe drauf. Ich kauerte trübselig daneben und fürchtete mich, als sie mich zur Zustimmung aufforderte. Zwischendurch dachte ich, ohne Judith sei ich wie ein Ballon, dem zu viel vom Inhalt fehlte. Der Rest kann das Sinken nicht mehr verhindern. Und irgendwann sinkt er bestimmt. Selbstmitleid und Ballon, das passt zusammen. Morgens in Frankfurt blinzelte ich ins grelle Licht und erschrak vor der Energie der Menschen. Sie verlangten Entscheidungen und Logik von mir, drängten und stießen mich, wandten sich unwirsch ab, als ich über die Zusammensetzung meines Frühstücks nachdachte. Ich war behindert, ein Hemmschuh, ein Schicksalsschlag für jeden, der mit mir zu tun hatte. In Marburg rief ich Dorothee an und bat, in ihrer Wohnung schlafen zu dürfen, bis sie von der Arbeit nach Hause käme. Sie gestattete es. Ich holte mir den Schlüssel bei ihr ab, mit letzter Anstrengung und verbissener Fröhlichkeit. Dorothee ist Historikerin. Sie saß mit mir im gleichen Berliner schulpraktischen Seminar. Sie hat große Augen und eine leicht gebogene Nase. Gern gibt sie sich einem uneigennützigen Zorn hin, dann beben ihre Nasenflügel. Sie könnte unmittelbar aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert stammen. Sie verkörpert den Geist der Aufklärung. Bei ihr erholte ich mich vom Geist des Referendardienstes. Gegen alles, was zur selbstverschuldeten Unmündigkeit der Menschheit beiträgt, ficht sie eine gefürchtete Klinge. Als ein junger Studienrat erklärte, Unterrichten sei nichts anderes als aus Scheiße Bratkartoffeln machen, er war sehr stolz auf diese Weisheit und brachte sie immer wieder behäbig zu Gehör, da bemerkte sie eisig in die Stille hinein, ihres Wissens könne man Bratkartoffeln auch aus Kartoffeln machen. Von dem Kollegen wurde Launiges längere Zeit nicht mehr gehört. Ein andermal, als bei einem Treffen gruppendynamischen Inhalts eine verwundete Seele mit leicht zitternder Stimme sich offenbart hatte, sagte sie leichthin, aber eine Winzigkeit zu laut, »Er ist ja so verletzlich.« Pause. »Der arme Menschenfresser.« Sie verabscheut gruppendynamische Bedeutsamkeit. Schwermütiges Gehabe ist ihr ein Greuel. Vergebens bestürmte man sie immer wieder, nicht von sich auf andere zu schließen. Ja, man verdächtigte ihre Haltung als eine Folge schwerwiegender Verdrängungen. Sie hörte höflich zu und steuerte dann so schnell wie möglich zu einem sachlichen Thema zurück, um ihrer Langeweile Herr zu werden. In Weinlaune spottete sie gern über die anbiedernde Fürsorglichkeit der selbsternannten Analytiker.
»Du, hast du schon einmal darüber nachgedacht, warum du das tust? Du, das ist sehr wichtig. Du, ich will dir da bloß ein bisschen helfen.«
Sie wohnt erst neuerdings in Marburg, nachdem sie die Schule verlassen hat. Ihre Begabung für den Lehrerberuf war in der Tat nicht sehr groß.
Sie ist auf eine abweisende Art erwachsen. Sie behandelte auch Schüler als Erwachsene. Und das konnte nicht gut gehen, denn weder sind Schüler das gewöhnt, noch sind sie erwachsen. Sie schreibt seit Jahren an einem dicken Buch über Indogermanen und Matriarchat und verdient ihr Leben jetzt als Geschäftsführerin eines Verbandes. Sie forscht, verwaltet, verhandelt, kleidet sich teuer. Männer besiegt oder gewinnt sie. Oder beides. Kann man leben, ohne sich ab und zu bei jemandem einzukuscheln? Sie kann. Oder hat sie irgendwo doch ein oder mehrere Kuschelbetten stehen? Ich beschäftigte mich mit ihrem Plattenspieler und wechselte den Saphir aus. Sehr gut, sagte sie fröhlich. Ich dachte schon, es liege an meinem Gehör. Wir sprachen so viel. Den Papst lehnt sie ab, dagegen freut sie sich darüber, dass Deutschland ein Einwanderungsland geworden ist. Jahrhundertelang seien die Menschen von hier nur immer davongelaufen. Und mit Recht. Geschichte sei wichtig, weil sie eben doch die Wahrheit beweise. Wenn wir diesen Glauben aufgeben, verlören wir den Grund für Genauigkeit. Außerdem seien andere Beweise noch schlechter. Von der Wahrheit kamen wir aufs Fernsehen. Es müsse doch möglich sein, einen Film zu machen, der die offenen Fragen gewissenhaft offen lasse. Nein, sagte ich. Film ist Manipulation. Wer es leugnet, macht schlechte Filme. Sofort schämte ich mich, denn das hatte ich von Christoph. Zu angemessener Zeit wollte ich mich zurückziehen. Ich hatte mit Dorothee noch nie das Bett geteilt, vielleicht aus einer kleinen Furcht vor dem Matriarchat oder davor, dass wir uns danach nicht mehr so gut kennen und mögen würden. Aber aus meinem Rückzug wurde nichts. »Nichts da hier geblieben«, gebot sie, ein Ausspruch, der kaum ins 18. Jahrhundert passte. Oder doch, in die Wirren der Revolution. In diesen Wirren befand ich mich im Nu. Nein zu sagen, bekommt einer als Mann nicht beigebracht. Können sollte man es vielleicht. Hier nämlich war ich sicher. Dorothee wollte von mir nicht mehr als diese Nacht. Sie beherbergte mich nur, weil sie von mir das Gleiche dachte. Gerade jetzt wurde mir klar, dass ich eine Freundin suchte und zur Liebe bereit war. Oder sein wollte. Jedenfalls ist dieser Zustand gefährlich, denn sofort erscheinen raubvogelartig sehr souveräne Damen und versorgen sich mit kühner Hand. Das geschah mir flügellahmem Raubvogel recht. Ich war viel zu kleinmütig, um Dorothee wirklich zu erobern. Ich glaube übrigens nicht, dass sie irgendetwas verdrängt. Sie war nicht minder entschlossen als die unvergessene Lehrerin in Tübingen. Aber sie sprach viel dabei. Sie lobte, gab Hinweise, erzählte Entlegenes, sogar über das Matriarchat. Es fiel mir am Morgen schwer, einfach abzureisen, aber ich konnte doch auch nichts anderes tun. Daran blieb kein Zweifel und das war gut. Lange noch werden wir uns kennen und mögen. Und sie bleibt ein Vorbild. Einige Besuche kamen nicht zustande. Vorbilder sind nur begrenzt verfügbar. Da gibt es einen Dozenten in Bochum, der oft im Fernsehen erscheint. Ich kenne ihn kaum mehr als flüchtig aus der Tübinger Zeit. Am Telefon ist er knapp und spröde, um sich vor neuen Kontakten oder der Wiederaufnahme älterer zu schützen. Sein Terminkalender ist wie eine offene Wunde. Wenn jetzt noch eine einzige Eintragung dazukommen würde, so verstand ich ihn, dann sei ihm der Lebensodem abgeschnürt. Vielleicht hatte er gemerkt, dass ich ihn bereits über Haustelefon anrief. Nicht einmal meinen geordneten Rückzug wollte er sich anhören. Er war wie jemand, der einen Heiratsantrag ablehnt, weil er dringend hinaus muss. Ein Rundblick sagte mir, wer an dieser Uni lehrt und lebt, muss so werden. Dr. P. in Uslar wollte ich besuchen, schon weil ich seine Frau seit 15 Jahren lieb habe, so ist es richtig bezeichnet. Aber er war gerade als ehrenamtlicher Pistenarzt bei einem Autorennen in Höxter und sie war mitgefahren. Lehrer V. Als ich ankam, war ich unrasiert. Ich hatte bei Dorothee den neuen Nassrasierer liegen gelassen. Ein Zeichen für tiefe Selbstzweifel. Auch waren meine Haare verstrubbelt, denn ich hatte den Schädel zum Fenster hinausgehalten und mein Mütchen, das nicht vorhandene, zu kühlen versucht. »Machen Sie sich nichts draus«, sagte Lehrer V.'s Frau, »wenigstens tragen Sie keinen Schnauzbart. Studienassessoren sehen heute aus wie die Schmuggler.« Die Vs wussten noch nichts von meinem Examensfiasko. So erfuhren sie es jetzt. Lehrer Vs Ältester ist 5. Er versuchte, meine Frisur zu ordnen, pustete mir ins Ohr und fragte unvermittelt, »Wie groß ist euer kleinstes Zimmer?«
»Wieso euer?« fragte ich. »Ich bin ja allein.«
»Das macht gar nichts«, entschied der Erstgeborene.
»Falsch«, sagte Lehrer V., als ich über mich berichtet hatte. »Die Schule wäre schon das Richtige gewesen, aber ihre Ausbildung war verkehrt. Er ist 50, hat erst 1974 geheiratet. Sein Gesicht ist mager, mit scharfen Falten um den Mund und seltsam treuherzigen Augen. Wenn er lacht, sieht er spitzbübisch aus. Das machen die großen weißen Zähne, die alle Spitzbuben haben. Er lässt sie aufblitzen, wenn er Worte wie Motivation oder Impuls oder Blickkontakt hört. Durch seine Zustimmung ermuntert rekonstruierte ich die Schrecken der Didaktik, sprach über positive Verstärkungen, Einstiegsphasen und Problemlösungsverhalten, redete mich in Eifer, legte die Lanze ein und ritt gegen Lernzieloperationalisierung, Gruppenarbeitsphasen und Tonbanddarbietungen mit altersstufengemäßer intuitiver Problembewältigung an. Schließlich malte ich die Keule des Notendrucks an die Wand, mit der allein die Schüler bei so viel Unsinn noch in ihrer Rolle zu halten seien. Der Geist, der Reiz der Sache entschwinde am Horizont und gehe unter. Tiefe Nacht, Ende. Lehrer V. lauschte meiner Rede gebannt, grinste dann mit seinen grimmig-fröhlichen Zähnen und bemerkte, der Vortrag sei etwas lehrerzentriert gewesen. Auch fehle die Ergebniskontrolle zum Schluss. Der Blickkontakt sei hingegen gut und müsse positiv verstärkt werden, weshalb er jetzt eine Flasche Veuve-Clicquot zu entkorken dächte. »Es lebe die Schule«, sprach er und hob das Glas.
»In Niedersachsen?«, fragte ich.
»Überall, wo die Hohepriester gerade den Rücken kehren.«
Ich erzählte dann von der Eisenbahn. Er wusste noch, was die Dampflokomotiven der schlesischen Eisenbahnen einst gezischt haben.
»Kommt der Leute, schiebt der Bisser!«
Ich revanchierte mich mit, »Ich schaff es nicht den Berg hinauf!« Und der kleine Sohn kletterte geraume Zeit auf uns herum, wollte beides immer wieder hören und schlug Purzelbäume vor Begeisterung. Geschichte ist für Lehrer V. ein Berg mit vielen Höhlen, Stollen und Schichten, dem wir erst allmählich immer mehr angehören, je mehr wir auf ein eigenes Leben zurückblicken können.
»Also nur für Erwachsene?«, fragte ich.
»Ja«, sagte er. Etwas später begann er aber wieder daran zu zweifeln. 10 Tage lang reisen und sprechen. Viele Sätze notierte ich mir doch, sozusagen hinter meinem eigenen Rücken, weil ich ja auf das Schreiben hatte verzichten wollen. Wir sind eine Abstauberkultur. Jeder nimmt noch schnell was mit. Diktum Dorothees. Ohne Wissenschaft zu leben ist der Tod und ein elendes Grab für die Menschen. Angeblich Sieger von Brabant, jedenfalls aber Lehrer V. Heuchelei ist immerhin eine Verbeugung vor der Moral. Dr. T. Erdferkel sollen sich gegen die Hyänen ziemlich gut wehren können. Sabine. Film ist 1% Inspiration und 99% Perfektion. Christoph. Und man kriegt zu wenig Schlaf bei dem Job. Die Gewohnheit, eine Sache bis zum Ende durchzuhalten, verjagt die Angst. Dr. T. oder Baudelaire. Man kann ruhig auch etwas Falsches anfangen. Wenn man behutsam weitermacht, kann man es steuern und es wird richtig. Lehrer V. So viele Vorbilder, so viele Sätze. Könnte ich, was man mir sagt, doch im Leben umsetzen? Ich nehme mir selbst an Erdferkeln ein Beispiel. Aber da fehlt es. Und Sätze schaffen es auch nicht. Zu zitieren wäre noch, was wolltest du eigentlich von mir? Du willst doch immer etwas. Dorothee. Hattest du ein Projekt oder so? Christoph. Schön, dass wir jetzt Ihre Adresse haben. Lehrer V. Schreiben Sie ruhig, dass ich Adenauer ebenso bewundert wie verabscheut habe. Ich nehme ja an, Sie schreiben. Dr. T. Es ist alles eine Frage der Dauer, sagt Sabine. Eben. Damit bin ich wieder am Anfang. Der kleine Sohn des Lehrers V. pustete mir beim Abschied ins Ohr und rief strahlend, »Halt Gosch, du Aff, ich helf dir doch!« Für eine Weile half es. Gespräche mit ausgesuchten Leuten sind es also auch nicht, die mir helfen. Es ist wie im Fernsehen. Da hilft es auch nie. Es gibt jetzt drei Möglichkeiten. Entweder steht die Katastrophe bevor, oder es geht alles so weiter wie bisher. Oder es kommt Heilung. A von innen oder B von außen. Zunächst geht alles so weiter. Morgens Abfahrt aus Seelze mit dem Arbeiterzug um 6.14 Uhr. 2 Tage bin ich nicht gereist, saß nur und schrieb. Mit der Indianerin lief gar nichts. Sie hat nur ihren Verlobten im Kopf. Ein Deutscher. Sie lebt mit ihm in einem Hausboot auf der Leine. Sie ist ihm von Übersee aus bis nach Seelze gefolgt, um ihn von sich zu überzeugen. Da könnte nicht einmal ich etwas ausrichten. Geh nicht unter, Cherokee. Ruhe in Frieden, deutscher Michel. 10. Von Bayern nach Übersee. Die Erkenntnisse, die ich auf mich allein gestellt gewonnen habe, sind auch nicht ganz unwichtig. Dass viele Rucksäcke einen Zug mehr verstopfen als viele Koffer. Dass zwischen Frauen und Männern ein Unterschied in der Art besteht, wie sie sich nach einem Zug erkundigen. Männer fragen, wissen Sie, ob dieser Zug in Baden-Baden hält? Frauen fragen, fahren Sie auch nach Baden-Baden? Oder dass einer, der einen Stielkamm in der Gesäßtasche hat, immer unter 20 ist. Dass ich, wenn ich ein Markstück gefunden habe, eine halbe Stunde den Blick nicht vom Boden wegbekomme. Dass die meisten Menschen sich wenig aus Geld machen, genau wie ich. Oder Beobachtungen zum Wandel der Zeit. Dass ältere Menschen ihre Koffer neuerdings an Schnürchen hinter sich herziehen. Dass Eilzüge jetzt wieder eilen, nachdem sie das, soweit meine Erinnerung reicht, nie getan haben. Oder praktische Winke und Kniffe. Dass man mit einer Netzkarte Gebühren spart, weil man alle Leute per Ortsgespräch oder Hausapparat anrufen und ihnen Briefe und Päckchen notfalls selbst überreichen kann. Dass Menschen sich für volle Eisenbahnzüge besonders eignen, weil sie raumsparend auf 2 Beinen angeordnet und der Sprache mächtig sind. Oder Alleinsein hat den Vorteil, dass man unter die Leute kommt. Oder im Klo des Bahnhofsrestaurants von Bielefeld spielt verträumte Musik. Bei mir war es Karre Gott. Das gehört mehr in die Rubrik vor Ort. Meine eigene Ausbeute ist beachtlich. Es fehlt nur das Richtungweisende. Ich steige kaum mehr aus, denn ich bin ja schon überall gewesen. Pausenlos reise ich, auch schlafend. Nur noch selten schreibe ich etwas auf. Seit Seelze sind wieder Wochen vergangen. Der Herbst wird zum Flächenbrand. Wenn die Sonne herauskommt, lodert es überall. Aber es regnet viel. Die braunen Blätter zittern unter den Tropfen. Ab und zu fällt eines. Es ist nicht mehr so nötig, Judith anzurufen oder mich auf Gespräche mit ihr vorzubereiten. Ich bin jetzt darauf eingestellt, Zeit vergehen zu lassen und auf ein Wunder zu warten. Wer das tut, verhält sich friedlich und bleibt auch wach genug, um nichts zu verpassen. Meine Kursbuchkünste sind jetzt perfekt. Interessante Frauen frage ich sofort, haben Sie vielleicht eine Frage zum Fahrplan? Ich schlage so gern nach. Eine fragte dann wirklich nach einer ganz verrückten Verbindung. Für mich kein Problem. Eine weitere Verbindung oder eine engere wurde nicht daraus, aber ein Gespräch über alltägliche Themen. Sie fragte mich, glauben Sie mehr an den Atomtod oder mehr an eine Umweltkatastrophe? Oder einfach ans Verhungern wegen wirtschaftlicher Krisen? Wissen Sie, antwortete ich, mit Entscheidungen habe ich meine Schwierigkeiten. Ich kann mich einfach nicht festlegen. Und ich erklärte ihr das Reisen mit der Netzkarte. Sie sagte, ihr sei es wichtig, dass sie nicht mehr lange leiden müsse. Im Herbst sind die Menschen zart besaitet. Der Frühling macht heiter und etwas gierig. Sommer klingt nach Faulheit und Abenteuer. Und wo Besitz ist, da ist der Winter nicht weit. Oder umgekehrt. Im Herbst ist man einfühlsam. Bestimmt gibt es für jede Jahreszeit auch einen speziellen Größenwahn. Die Gasthäuser werden jetzt wieder leuchtend. Das hängt mit dem frühen Einbruch der Dunkelheit zusammen. Der Schein der Schirmlampen fällt durch den Obstgarten bis auf die neblige Straße hinaus. Das Kursbuch ist schneller aus dem Leim gegangen als das von 1976. Auch von den stabilen Kursbüchern der 70er Jahre heißt es Abschied nehmen. Die konnte man noch jahrelang lesen. Notiz in Rehmagen. Im Düstern ist gut schmüstern, aber nicht gut Flöhfang. Aufschrift auf einem Wandteller im Gasthaus. Zwischen Bochum und Essen-Kreisüd kreuzt eine Karawane von Hochspannungsmasten. Majestätisch wie Walfische. Wenn ich sagen sollte, was ich am liebsten wäre, würde ich antworten, ein Hochspannungsmast. Kein Mensch fragt mich. Im Speisewagen sitze ich jetzt seltener. Mein Geld ist knapp, seit ich mir nach Ablauf der ersten gleich eine zweite Netzkarte gekauft habe und weitergefahren bin. Letzter männlicher Gesprächspartner im Speisewagen, ein werdender, leitender Angestellter aus Celle. Ich zeigte aus dem Fenster, wortlos, um auf die Scheußlichkeit eines Fabrikgebäudes hinzuweisen. Er verstand sofort, spreizte die Finger beider Hände gegeneinander wie ein Psychiater im Film und antwortete, »So dürfen Sie nicht denken. Das sind alles Arbeitsplätze.« Den Rest der Mahlzeit sprachen wir über Toyota. In München wollte ich U-Bahn fahren und studierte die aushängenden Pläne und Hinweise. Stirnrunzelnd stand neben mir einer und tat dasselbe. »Für ältere Leute«, sagte ich vorsichtig, »Saarbrücken. Nichts auf der Welt könnte mich dazu bringen, ein rot kariertes Pepita-Hütchen aufzusetzen. Unna, Don Quixote würde heute nicht gegen Windmühlen anrennen, sondern gegen Baukräne. In Unna würde er einer Übermacht erliegen. Ich habe wieder Sehnsucht nach dem Autofahren. Am Steuer hat man zwar die Hände nicht frei, kann aber lauthals Porgy und Bess singen. Übersee. Da ist es ja. Mein berühmtes Übersee. Ich könnte von Bayern nach Übersee wandern. Karlauer, die man verwirklicht, erweitert den Erfahrungskreis. Ach, zu spät. Der Zug fährt schon wieder an. Wieso zu spät? In Bergen gibt es ein Fahrrad am Bahnhof. Ich könnte von Bergen nach dem Dörfchen Bayern radeln und von dort nach dem Großdorf Übersee wandern. Ich muss es tun, denn ich brauche notwendig eine kurze Antwort auf die Frage, was ich während der 6 Wochen getan habe. Von Bayern nach Übersee und zurück. Ist das nichts? Bergen. Ich bekomme ein intaktes Damenfahrrad, welches ich an der Voralpenkette entlang lenke. 5 oder 6 Höfe mit Silos und Rosenbalkonen. Bayern. Ich schließe mein Rad an und sehe mich um. Ein Kind auf einem Dreirad. Ein misstrauischer Hund hinter dem Zaun, die Nase krausziehend. Weidende Haflinge auf der Hangwiese. Aus der Wanderkarte sehe ich, der nächste Berg muss Engelstein heißen und einige Felsen haben. Von hier ist aber noch nichts sichtbar. Auf den Wiesen stehen einsame Heumaschinen und recken ihre Blechhälse in die Luft wie erstarrte Saurier. Neben einem der Ställe brennt ein Feuer, und davor wandern im Rauch 5 Kühe auf und ab, unruhig die Köpfe werfend. Mit solchen Bildern würde ich einen Katastrophenfilm anfangen lassen. Ich marschiere los. Da ich zum Schreiben stehen bleiben muss, kommt keine rechte Geschwindigkeit auf. Schreiben behindert. Stets hat man nur eine Hand frei, um Zweige wegzubiegen oder den Biss des Marders abzuwehren. Dafür kann ich aber das Heft als Schutz verwenden, um Stachelzäune niederzudrücken und Verletzungen zu vermeiden. Nach 200 Metern ist Bayern nur noch eine Versammlung von hellen Eternit-Westseiten, Obstbäumen und elektrischen Leitungen. Darüber sehe ich jetzt den Engelstein, einen Nadelfelsen. Nun ja, was in den lieben bayerischen Alpen eben Nadel heißt. Trüge er eine Zwiebelhaube, dann wäre er ein Steinpilz. Um nach Übersee zu kommen, muss ich am Osterbuchberg vorbei, einer barock geschwungenen Kuppe, welche die Gletscher ungeschoren gelassen haben. Über mir kreist ein Flugzeug in der Abendsonne. Ich beneide den Piloten, vielleicht beneidet aber auch er mich. Wenn mitten in baumloser Ebene plötzlich ein dringendes Bedürfnis auftritt, zu dessen Befriedigung üblicherweise Bäume aufgesucht werden, über mir immer noch der Flieger, dann wird die Landschaft zur Großlandschaft. Der Blick strategisch, Entfernungen und Marschleistungen werden blitzschnell gegeneinander abgewogen. Eilends gelange ich zu einer Bachbrücke mit 3 Eichen und verbringe nicht viel Zeit damit, mich für eine zu entscheiden. Wozu eigentlich immer ein Baum? Der Blick wird milder, die Landschaft wieder zur Kleinlandschaft. Ich bin erleichtert und bereit, die Schätze der Natur zu studieren, auf die ich ohnehin gerade schaue. Schierlingspflanzen, Glockenblumen, irgendetwas, was wohl Knabenkraut heißt. Grillen zirpen, Kohlweißlinge flattern. Als Rentner würde ich 1000 Pflanzen und Insekten auswendig lernen, um sie auf meinen Spaziergängen wiederzuerkennen. Den wilden Zupfzauserich, den bedecktsamigen Flimmerfussel, den gemeinen Stechzwickling, ferner auch alle Käfer,
vom eiligen Kopfnicker bis zum glänzenden Torkler und Vögel wie den Rohrschwirr und andere Maulbrüter.
Vati, Vati,
höre ich hinter mir. Unverdrossen weiterschreibend fahre ich herum. Vater und Sohn krabbeln an einem Gebüsch herum und bergen das Flugzeug. Ein Modell. Was sonst? Einige hundert Meter weiter liegt ein Modellflugplatz mit Mast und Luftsack. Ich biege nach links in die Wiesen und gehe am Bach entlang durchs Schilf. Drei Kühe kommen nickend und schaukelnd, um ein Auge voll von mir zu nehmen. Sie bringen eine überaus aggressive Sorte Stechfliegen mit. Zappelnd schlage ich um mich. Ein ernstes Schreibhindernis. Das Wort Stechfliegen liest sich wie Fleckfieber und dieses wieder wie Heckspoiler. Nichts wie weg hier. Wie komme ich über den Bach? Ohne nasse Füße scheint es auf dem Weg nach Übersee nicht abzugehen. Vor 15 Jahren biss mich in einem Moor eine Kreuzotter. Alle Mädchen, denen ich das im Lauf meines weiteren Lebens erzählte, machten I. Nur eine sagte, Gott, ist das schön. Sie identifizierte sich wohl mehr mit der Schlange. Wozu der Lärm? Da ist eine bequeme Brücke. Letzte Mückenschwärme gegen untergehende Sonne. Jetzt wandere ich direkt am Hang des Osterbuchbergs entlang. Auf halber Höhe lagern Rinder auf einer Kuppe und blicken denkmalsähnlich über das Land hin. Die Szene erinnert mich an den Mount Rushmore in den USA, wie ich ihn von Hitchcock erkenne. Hinter mir sind jetzt die ganz hohen Berge aufgetaucht. Hochfällen und Hochgern. Der Engelstein nimmt sich unter ihnen aus wie eine Hügelkirche. Der Weg führt zwischen zwei kleinen Seen durch. Drei Jungen angeln hier. Im Eimer schwimmt bereits ein etwa daumengroßer Fisch. Um dies festzustellen, sehe ich hinein, um es dann zu notieren. Die Jungen nähern sich und machen geltend, wenn ich in ihren Eimer sehe, dürften sie auch lesen, was ich da schriebe. Ich zeige ihnen also, im Eimer schwimmt bereits ein etwa daumengroßer Fisch. Der Älteste fragt,
Spinnertus net, gell?
Er meint es nicht bös oder frech. Es ist eine wirkliche Frage, etwas hilflos und besorgt. Die Schreibsucht war noch nie so stark. Bin im Wald. Links ein trimmdicht Pfad und drei Autos davor. Ich komme vor lauter Schreiben nicht vorwärts. An einem Volkslauf könnte ich nicht erfolgreich teilnehmen. Es sei denn, ich schriebe hinterher selbst den Bericht darüber und nennte die Gründe für Sieg und Niederlage. Die Ache nähert sich, ein Gebirgsfluss aus Tirol. Ich gehe auf ihrem Uferdamm nach Norden. Die Sonne piekt untergehend noch ein wenig durch die Blätter. Links die Ache, rechts ein Kieswerk, über mir elektrische Leitungen. Auf einer Sandbank wird ein Feuer gemacht, gegrillt und gequietscht. Ein Tragerl Bier kühlt im Gebirgswasser. Jetzt führt eine schmale Brücke über den Fluss, für Reiter verboten. Wer immer hier zu Ross eintraf, die Hunnen, Attila, der Kassierer des Salzburger Bischofs, alle mussten absteigen und ihr Pferd schieben. Jetzt, beschließe ich, bin ich in der neuen Welt. Sie beginnt mit Bretterstapeln und lagernden Rundlingen, die sogar noch ausschlagen. Verstümmelt und auf gleiche Länge gebracht, liegen sie übereinander und spielen Weide am Bach. Vergebens spähe ich nach dem Welthandelszentrum oder dem Empire State Building. Es drängt mich nach Auslandserfahrungen. Jenseits der Straße stoße ich auf eine Bahnlinie und gehe zwischen ihren Schienen weiter. Da ich eine Netzkarte habe, darf ich das. Ich vermeide nur, zwischen die Schwellen zu treten, denn das bringt Unglück. Auch in Amerika gehen die Menschen immer die Gleise entlang, zumindest während größerer Weltwirtschaftskrisen. Übersee. Kirchen, Häuschen, Rauchgeruch, abendliche Hundebellen. Ein Schild sagt, zur Anlage am Bach. Was Anlage wohl alles sein kann? Das Plakat am Baum kündigt ein Gästeschießen an. Dasselbe Problem. Gasthof Jobst, weißblaue Tischtücher, Gasthof Hinterwirt, weißblaue Fahne. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich gehe wieder zurück. Es wird dunkel. Am Heck eines Autos sehe ich einen Aufkleber. Ich komme aus Übersee in Oberbayern. Ich lese es noch mehrmals. Das geschieht mir recht. Es gibt nichts Melancholischeres als einen Witzemacher, dem sein eigener Witz erzählt wird. Es gibt sowieso nichts Traurigeres als Witzemacher.
Wenn es meinem Vater schlecht ging, dann erzählte er Witze. Zuletzt kalauerte er nur noch. Originell müssen Kalauer nicht sein. Sie sind ohnehin näher beim Weinen als beim Lachen. Mir ist, als ob mein Vater zu mir spräche. Von Bayern nach Übersee? Wirklich sehr komisch. Ach so, gewandert, selber, zu Fuß? Komisch. Ich bin jetzt älter als mein Vater zu der Zeit, als er aus dem Krieg zurückkam. Es wird dunkel. Abmarsch. Hoch droben am Himmel, die neue Welt überquerend und über Bayern weiterziehend, leuchtet ein Satellit. Ich weiß, der ist es. Ich hatte ihn vergessen. Auf ihn gewartet und nach ihm gesucht, ohne es zu ahnen. Jetzt weiß ich nicht ein noch aus. So schnell geht das. Er ist schon wieder am Horizont. Ein Satellit und alles ist anders. Schnitt. Aus. 2 Stunden später. Die Füße sind nass. Ich fand auf dem Rückweg den Steg über den Bach nicht mehr. Seit etwa einer Stunde liege ich auf der Bank bei der Hütte des Modellflugplatzes und weine. Ich möchte wissen, was im Kopf passiert, wenn einer zu weinen anfängt. Es ist wie ein Zug, der so lange am Bahnsteig steht, bis ihn jeder für einen Teil der Station hält. Irgendwann, weil ein winziger Kontakt geschlossen ist, fängt er an, sich zu bewegen. Keiner kann ihn aufhalten. Ein armer Tropf, der Satellit, wie er da so allein herumzieht, immer kreisend, Abstand haltend und von dem bisschen Start abgesehen ziemlich geschichtslos. Weine ich über den Satelliten? Wenn überhaupt, dann über alle Satelliten dieser Welt, damit es sich lohnt. Aber der hat es nur ausgelöst. Ich weine um meinen Vater. Das Schreiben ist auf komische Weise erschwert. Das Licht würde ausreichen, aber meine Hände sind seltsam verbogen. Wahrscheinlich eine Folge von Sauerstoffmangel. Es hat irgendetwas mit Kalzium zu tun. Wer ohne nennenswertes Training 1 bis 2 Stunden heult und dabei das Atmen vergisst, dem geht es merkwürdig. Es fängt mit Nasenkribbeln an, das Gesicht wird kalt, die Lippen ziehen sich zusammen, das Zwerchfell spielt verrückt, die Hände kehren sich zur Innenseite des Unterarms, wie nehme ich an, bei grabenden Erdferkeln. Mit diesen Händen könnte ich über die Schollen watscheln nach Art eines Seehundes. Seehunde kriegen viel mit, können aber wegen der Gestalt ihrer Flossen nicht schreiben. So auch bei mir. Seehundes liest sich wie Inkubus, Erdferkeln wie Entfesseln, Flossen wie Hoffen. Mein Vater war Techniker, ein technischer Fanatiker, aber doch zu sehr ein spielender Junge, um verbohrt zu sein. Nach der Währungsreform kaufte er vom Kopfgeld der Familie, auch von meinem, denn ich war zum Glück gerade geboren, die ersten Geräte. Er bastelte, rechnete, verhandelte. Irgendwann fuhr er grinsend mit dem ersten Auto vor, einem DKW. Er hieß Hänschen und machte im Leerlauf Remplem. Mein Vater glaubte an den Nutzen von allem, was noch schneller, noch höher, noch stärker war, an den Geist der Technik oder an den menschlichen Geist in der Technik. Er glaubte an die Versöhnung der Völker durch Rundfunkreichweiten, an Frieden durch Lebensstandard, an Amerika und den Segen neuer Düngemittel. Hätte er technischer Zeichner bleiben, Patente grundsätzlich nicht anmelden, Kredite aus Prinzip nicht aufnehmen sollen? Er erklärte mir, warum ein Flugzeug fliegt, wie die Wellen im Radio aufgefangen werden, was ein Kompressor ist, wie James Watt die Dampfmaschine und Henry Ford das Fließband erfunden hat. Ein Eisenbahner war er nicht. Er schenkte mir auch nie eine. Ich bekam Autos, zum Aufziehen und elektrisch, selbst lenkend und ferngelenkt. Mein Lieblingsauto hieß Gamma oder Gamma. Es blieb an der Tischkante zuverlässig stehen, drehte dann um und schlug einen anderen Weg ein. Als ich noch im Volksschulalter war, machten mein Vater und ich ausgedehnte Abendspaziergänge. Heumandel rechts und links, am Himmel die Kondensstreifen von Düsenjägern, untergehende Sonne, versteckte Wärme zwischen Vater und Sohn. 1957 oder 1958 standen wir auf einer Anhöhe über dem Starnberger See und hielten Ausschau nach dem Sputnik. Zwischen meinem Vater und dieser kreisenden Maschine war, während er über Technisches und Physikalisches, über Politik und den Charakter des Russen sprach, eine Art wortloser Liebe. Im Grunde war ihm nur wichtig, dass Menschen so etwas vollbringen konnten. Irgendwie war es sehr indirekt auch ein Triumph für ihn selbst. Es war der letzte Abendspaziergang. Danach lange nichts Besonderes. Ich las Jörn Farrows U-Boot-Geschichten und die Hornblauer-Romane. Er wurde ein Boss. Und doch nicht Boss genug, um mit Leuten mitzuhalten, die weniger Herz und Würde besitzen als der letzte Kriminelle. Er schluckte Valium und entwickelte eine teigige Gelassenheit und Unbelehrbarkeit, mit der er nach wie vor die Idee des technischen Fortschritts und den Standpunkt vertrat, man könne aus der Geschichte etwas lernen. Ich studierte Geschichte, weil ich vom Gegenteil überzeugt war. Wir stritten viel. Zu viel. 1975, die Kreditprobleme. Der erste Herzinfarkt, die letzte Vorstandssitzung. Das war schon 1976. Und der zweite Infarkt. Fällt um und ist tot. Und ich? Ich kaufte die erste Netzkarte, um aus schwankenden Gefühlen herauszufinden. Träumen und Albträumen. Mein Vater, Groß- und Urgroßvater, wie ein einziger Mann können sie scheinen, denn ihre Träume sind eins. Technik, den Völkern zu dienen, das geordnete Werkzeug, die Leistungen der Ingenieure. In Kupfer gestochen sehe ich geschnörkelte gusseiserne Maschinen, auf die meist ein Zuschauer in Zylinder und Kniehosen hindeutet. Oder es steht ein rechtschaffener Prolet etwas untätig, weil wunderbar entlastet daneben und hält einen der Hebel so selbstverständlich, als sei nichts. Misch- und Melkmaschinen, Schwungräder mit Schlangenspeichen, Transmissionsriemen, lang gespannt durch Säle hindurch. Stattliche, hochbeinige Apparate, durch tausende von Schraffierstrichen lieblich gerundet. Anfassen will man sie und die Gefahr auskosten, man könne zwischen die Räder kommen. Der Traum von der besseren Vorsorge, vom guten Dach, von Haltbarkeit und exaktem Sägen, Winkel schneiden, schmelzen, härten, destillieren, galvanisieren. Man sagte, nichts ist unmöglich. Das Pathos des Eingreifens in die Natur, es leuchtete auch aus dem alten chemisch-technischen Lexikon auf Vaters Schreibtisch, erschienen zu Wien, Pest und Leipzig vor gut 100 Jahren. Geräte, die Erde aufzureißen, Mischungsverhältnisse. Im Mörser fein zerstoßen und dann mit drei Teilen X und zwei Teilen Y. Farben, Medizinen, Kautschuk und Gutta-Percha. Eine Masse, die bei 50 Grad ungemein bildsam wird. 76 Artikel über Violett, andere über Filterpressen, Knallgasgebläse, Optiken. Am Schluss saß er abends nur noch vor dem Fernseher, der große Mann. Lustlos. Die Dampfmaschine, den Ottomotor hatte er gebaut, den Röntgenapparat, das Malteserkreuz. Alle hatten etwas erfunden. Der Apotheker in Königshofen, der Barbier in Uelzen, der Stellmacher in Jagsheim, die Uhrmacher in Wien, Pest und Leipzig. Sie griffen zum Zirkel, schufen Technik, Industrie, von Industria, dem Fleiß. Sie bejubelten alles, was schnell war. Triebwerke baute er, der große Mann, die Antennen, Flug- und Startbahnen, die Pille, das binäre System, schnelle Brüter, Halbleiter, leitende Angestellte. Verlor den ersten Kredit, verliert alle Kredite, fällt um und ist tot. Jetzt stehen wir da und sagen, es ist alles unmöglich. Das gibt es ja, dass jemandes Zeit vorbei ist, aber zu schnell ist es gegangen. Die Enkel und Urenkel müssen sehen, dass einiges wieder langsamer wird und anderes gerechter. Das ist viel Arbeit. Sonst bleiben nur Medien, Langeweile und eine neue Bombe. Eben diese Aussicht machte ja den großen Mann irre. Sonst wäre er gar nicht so schnell tot gewesen. Das Fahrrad muss wieder zum Bahnhof. Ich werde dort übernachten und morgen nach Berlin zurückfahren. Selbstbetrachtungen sind nur gut, wenn sie hin und wieder ein Ende haben. Jetzt möchte ich herauskriegen, was es auf sich hat mit Elektronik, Gold, Öl, Atomstrom, Dollars und Wettrüsten. Ich möchte sehen, ob wirklich alles zu spät ist und wer das sagt. Ich wüsste auch gern, was der Rohrschwirl wirklich für ein Vogel ist und warum er ausstirbt. Ins Puff gehe ich nicht, diese Erfahrung kann ich weiterhin entbehren. Einer Gruppe schließe ich mich auch nicht an, außer wenn es sein muss. Aber ich gehe hin zu den Leuten und sage, also passt mal auf, ich weiß gar nichts. Wisst ihr mehr? Einen Hut kaufe ich mir und übe, wie man ihn abnimmt. Und eine neue Brille. Sofort, denn die alte rutscht mir ständig über die Nase herunter. Nicht nur, wenn ich Tränen vergieße. Das Märchen vom Hans im Glück muss umgeschrieben werden. Das Letzte, was er eintauscht, vielleicht gegen das Huhn, ist eine neue Brille. Mit der sieht er dann den nächsten Goldklumpen und macht diesmal alles ganz anders. 11. Nachtrag. Was mir auf der Durchreise in Hamm noch passierte. Geschrieben in Berlin im November. Während mein Zug stand, kam auf dem gleichen Bahnsteig in der Gegenrichtung ein Zug aus Hannover an. Ihm entstieg eine Frau mit einer Reisetasche. Was mir auffiel, war ihr Gang und ihr lockeres, beweglich sitzendes Kleid. Irgendetwas erinnerte mich sofort an Judith. Ich wusste aber nicht was. Außerdem sah ich ihr Gesicht nicht deutlich genug. Ohne Zögern ging sie quer durch den Strom der Reisenden zu meinem Zug und stieg ein, verschwand damit vorerst aus meinem Gesichtskreis. Ich prüfte die Fahrpläne. Kein Zweifel. Der andere Zug war dort hergekommen, wo wir jetzt hinfuhren. Vielleicht hatte sie zu Hause etwas vergessen. Ich musste der Sache nachgehen. Sie saß im Speisewagen, einem sehr sehenswerten Modell der Mitropa. Ovale Durchgänge, nierenförmige Spiegel, der ganze Resopalplattenschick der 50er Jahre, ebenso unernst wie humorlos. Sie saß mittendrin und hatte den Ernst und den Humor und das weite, bewegliche, bequeme Kleid. Ich sehe mittlerweile sehr viel auf einen Blick, wenn ich einen Speisewagen betrete. Ich ließ in meinem Blick etwas aufleuchten, als sehe ich unverhofft ein Juwel, stellte dann etwas, sehr zerstreut, als sei ich von ihr ganz durcheinander, bat schüchtern bei ihr sitzen zu dürfen und blätterte dann im Kursbuch, das ich zu diesem Zweck mitgebracht hatte. Während ich mich also auf dem sicheren Gelände meiner Methode bewegte, irritierte mich zunehmend, dass sie in der Tat etwas Besonderes war und mich wirklich durcheinander brachte. Ich beschloss, das zu ignorieren und blickte sie an. »Haben Sie vielleicht eine Frage zum Fahrplan?« Ich war sehr neugierig darauf, was sie sagen würde. Sie hatte keine Frage, außer der, wo ich denn hinführe. Ich kämpfte etwas mit mir, aber dann dachte ich, nein, nicht wieder das alte Spiel. Ich sagte ganz einfach, nach Berlin. Und Sie? Um die Frage zu beantworten, holte sie aus ihrer Tasche meiner Seele ein Kursbuch. Es war noch abgewetzter als meines. Sie blätterte blitzschnell darin herum. »Bis Helmstedt«, sagte sie. »Sie steigen dort um?« »Ja.« Jetzt schlug ich meinerseits nach. Wir mussten beide lachen. Nach 3 bis 4 Sekunden fragte ich sie, »18.24 Uhr?« »Ja.« Wenn es, dachte ich, so etwas wie die Wahrheit von fixen Ideen gibt und in Jagsheim so etwas wie eine Bäckerstochter, dann musste sie es sein. Bäckerstöchter sehen heutzutage aus wie Greta Garbo und lieben die Freiheit. »Wohnen Sie in Jagsheim?« fragte ich. Die Antwort hallte nach wie ein Glockenschlag. »Nein.« Ich saß verdattert. Meine Kindheit war vorbei. Nun gut, das hatte ich längst erwartet. Nach einer Weile sagte sie, »Ich fahre mit einer Netzkarte.« Ich hatte es doch schon in Hamm geahnt.
»Wie lange denn schon?«
fragte ich etwas stockend.
»Gute 3 Wochen.«
Mit ihr also teilte ich schon längst das Schienenkönigreich. Wie viele Male mussten wir aneinander vorbeigefahren oder im gleichen Zug gewesen sein? Ich sah sie sinnend an. Was konnte sie sein? Kriminell? Agentin? Kontrollbeamtin? Bahnjournalistin? Ich merkte an ihrer Miene, dass sie wohl dasselbe dachte wie ich. War sie Taschendiebin? Unternehmerin? Sendbotin einer Sekte, eben dabei hinzugehen und die Völker zu lehren? Falsch. Sie ist Malerin, reist und schaut zum Fenster hinaus.
»Wie lange gilt die Ihre noch?«
fragte sie. Ich war erkannt, fühlte mich aber zugleich befreit. »Ich führe nach Hause«, sagte ich ihr. »Die Reise sei abgeschlossen.« Sie wollte wissen, was war das mit Jagsheim?
Erst erzählte ich ihr von Jagsheim, dann von Judith. Dabei stellte ich fest, dass Judith für mich zugleich wichtiger und unwichtiger geworden war. Ich kann es nicht erklären. Ich erzählte auch von meinem Vater. Irgendwann sagte ich, ich glaube, es hat keinen Zweck. So viel ich mir auch notiert habe, ich weiß doch noch nicht, worum es sich bei meiner Reise gehandelt hat. Und die Sprache steht mir nicht zur Verfügung. Aber das macht nichts. Ich will meine Droschke verkaufen und noch über die Welt was lernen. Was genau, weiß ich noch nicht. Ihr gefiel gut, was ich sagte. Fangen Sie mit irgendetwas an, erwiderte sie. Es ist wie bei einem großen Bücherschrank. Ich würde Sie gern wiedersehen, sprach ich und fand, dass es mir gut gelungen war, genau das zu sagen, was ich wollte. Wir tauschten die Adressen aus. Sie wohnt in München-Schwabing. In Helmstedt stieg ich aus, um über Jagsheim nach Braunschweig zurückzufahren und von dort aus vielleicht weiter in den Bayerischen Wald. Es wurde dunkel. Ich fuhr Berlin entgegen, schaute zum Fenster hinaus, war glücklich und machte allerlei Pläne. November 1980. Brief an den Kollegen N. Lieber Herr Nadolny, hier sind die Notizbücher. Machen Sie sie lesbar. Sie wissen ja meistens, worauf Sie hinaus wollen. Bitte keine Tricks mit der Dame am Schluss. Es war nicht Judith und nicht die Bäckerstochter. Wir kennen uns jetzt besser und haben einige Pläne. Sie hat mich sogar gemalt. Einzig die Brille durfte ich anbehalten. Noch ein Hinweis. Auf den Bahnhöfen und in den Zügen gibt es sogenannte Profis. Das sind Leute, die sich dort lediglich aufhalten, aber nirgendwohin reisen wollen. Ihre Zahl wächst ständig. Ich war Profi. Ach so, ein geblimpter Zoom ist eine schallgedämpfte Brennweitenverstellung. Ich lasse nicht gern etwas unklar. Irgendwo steht, dass es in Berlin immer Parkplätze gibt. Das stimmt nicht mehr, bitte streichen. Haben Sie gelesen, Steve McQueen ist tot. Und die Bundesbahn erhöht nächstes Jahr die Preise. Ich bin übrigens nicht mehr lange in Europa. Der Aufnahmeleiter, der immer Igel und Igelin zugleich ist, sitzt jetzt beiderseits des Atlantik. Er ist inzwischen internationaler Golfprofi und spricht nur noch von Caddies, Bogies und Birdies, manchmal auch von Eagles. Er vermittelte mir einen Job als Reitlehrer an der Ostküste. Vielleicht lerne ich, was mit Amerika los ist. Sie haben recht behalten. Ich bin doch in einem Lehrerberuf. Es wurde Zeit, dass die deutsche Didaktik auch beim Dressurreiten angewandt wird. Berlin im November 1980. Ihr Ole Reuter.
Alles aussteigen. Zielbahnhof erreicht. In 2 Wochen könnt ihr mit mir in Will Elliots bizarren Thriller Hölle eintauchen. Die Hölle entpuppt sich als der jenseitige Pilo-Zirkus, in den Jamie entführt wird, nachdem er eines Nachts aus Versehen einen Clown überfährt. Auch auf unseren anderen Podcast-Kanälen Hörgestalten und Texte von gestern geht es munter weiter. Hör doch mal vorbei. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf. Shh.